So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe letzte Woche die Vorlesung fortgesetzt mit einem neuen Thema, die Ewigkeit der Welt. Und ich habe da gezeigt, weshalb man auch hier, also bei dem Problem der Ewigkeit der Welt, von einem genuinen philosophische Kontroverse sprechen kann, und zwar wegen der Begriffe, die dort eine Rolle spielen, wie Beginn, Universum und so weiter, also diese kosmologischen Begriffe. Und ich habe dann angefangen mit einem historischen Überblick, um zu zeigen, dass in der Tat auch im Laufe der Zeit, also schon ab Anfang der Philosophie, dieser Gegenstand auch kontroversiell behandelt wurde. Und wir sind stecken geblieben bei den Präsokraten, bei Heraklit. Und da haben wir gesehen, dass er auf eine besondere Weise über Wirklichkeit spricht. Alles ändert sich. Und diese Gegensätzlichkeiten, in denen sich die Welt immer wieder ändert, sind eigentlich die zwei Seiten von eine, was sagt man auf Deutsch, Medaille. Das heißt, Schlafen führt zu Wachen, Wachen führt zu Schlafen, Entstehen führt zu Vergehen, Vergehen führt zu Entstehen und so weiter. Und hier sehen wir, wie eigentlich eine begriffliche Formulierung alles schließt eigentlich sein Gegenteil schon ein, zu einer Lösung des Problems führt. Weil wenn man es so sieht, folgt ja wie von selbst, dass das Universum zyklisch ist, also keinen absoluten Anfang hatte. Weil ein Anfang ja nicht immer nur Anfang ist, sondern ein Anfang, der aus seinem Gegenteil hervorgeht, also schon eine Existenz voraussetzt. Und ich formuliere das so, damit Sie ein Gespür kriegen, dass manche Schlüsse eher die Folge der verwendeten Begriffe ist, also Begriffe, die verwendet werden, um die Wirklichkeit zu deuten, als eine Analyse der Wirklichkeit selbst. Und damit möchte ich jetzt auch weitergehen, weil es gibt neben Heraklit noch ein Denker, wo das viel klarer hervortritt, nämlich Parmenides. Und da sind wir bei Punkt 3.3, von der Natur zum Begriff. Und Sie sehen, wenn Sie dann bei 3.4 schauen, da steht zurück zur Natur. Also ich möchte mal klar machen, welche verschiedenen Typen von Begrifflichkeiten also in dieser Kontroverse angewandt wurden. Also der Parmenides macht eigentlich dasselbe, was Heraklit tut. Das heißt, er denkt über kosmologische Phänomene nach und versucht, die in eine Formel zu fassen, und wo der Letzte von Entstehen und Vergehen spricht, kommt Parmenides zum Schluss: Nein, alles ist unvergänglich, eines, ungeteilt. Und hier sehen wir auch wieder, wie das eine Folge der von ihm verwendeten Konzepte ist. Also, er zieht klare kosmologische Konsequenzen aus der Eigenschaft eines Begriffes. Und seinen Ansatz habe ich ja schon öfters besprochen. Ich gehe deshalb nicht jetzt in alle Details. Ich greife nur das raus, was für uns am wichtigsten ist. Also er versucht in sein Lehrgedicht, was ja eine Kosmologie ist, ein festes Fundament zu finden und findet dieses in dem meist allgemeinen Konzept, das man anwendet, wenn man über die Wirklichkeit spricht, nämlich das Seiende. Und stellt fest, dass man aus dieser Perspektive heraus, nämlich die Perspektive des Seiendes, eigentlich gar nicht über Entstehen und Vergehen sprechen kann. Und sein Argument ist, wenn man über Entstehen und Vergehen sprechen will, dann braucht man nämlich das Konzept von Nichtsein. Etwas wird etwas, weil es das vorher noch nicht war. Insofern braucht man also den Begriff des Nichtseienden. Jedoch, und das ist sein Argument, das Nichtsein ist eigentlich ein leeres Konzept, weil Nichtsein, damit sagt man Nichtsein. Also nicht sein, sondern Nichtsein. Also er hebt dann hervor, dass das Nichtsein nicht sein kann. Also, dass man dieses Konzept des Nichtseienden nicht sinnvoll als Gegenstand, also nicht sinnvoll als Konzept anwenden kann, weil es ja keinen Gegenstand hat. Und dass man deshalb auch nicht von Entstehen und Vergehen sprechen kann, weil Entstehen und Vergehen dieses Nichtseiende voraussetzt. Wenn also Entstehen oder Vergehen nicht angewendet werden kann auf das Seiende, weil es ja gerade das Gegenteil voraussetzt, ein Nichtsein ist, dann ist das Seiende also ewig. Dann ist das Seiende auch uniform, also gleichmäßig, weil auch wenn es etwas anderes wäre oder wenn es Unterschiede in diesem Seiende gäbe, bräuchte man immer die Negation. Parmenides ist, weil er so überzeugt ist von der Validität seiner begrifflichen Analyse, er ist bereit, aus dieser begrifflichen Analyse kosmologische Konsequenzen zu ziehen. Also Sie sehen, wie er durch eine Begriffsanalyse, dass Seiendes nur Seiendes sein kann, eigentlich etwas über die Wirklichkeit sagt. Das ist natürlich nicht zulässig. Okay, das Seiende, lese das Universum, ist eins, ewig und ungeteilt. Hier sehen wir also, wie das Problem als Schnee vor der Sonne verschwindet. Also die Dichterposition, die ich in der Vorlesung angesprochen hatte, ist eigentlich absolut sinnlos, weil sie etwas voraussetzt, das nicht gedacht werden kann. Aber diese Einsicht wird gekauft mit einer Begriffsanalyse, wo jeder empirische Inhalt rausgeholt ist. Und ich würde mal so sagen, dann muss man sich auch nicht über die Folge wundern, wenn man dann feststellt, dann ist die Welt also eigentlich unvergänglich. Ich sehe aber ganz etwas anders. Aber das haben sie sich selbst ja eingehandelt, als sie so ganz abstrakt nur über Seiendes sprachen. Ich werde die Texte von Parmenides vorstellen und nachher auf die aristotelische Kritik eingehen, dann wird Ihnen das ein bisschen klarer. Aber mir geht es jetzt hier in dieser Vorlesung nur darum, dass Sie sehen, okay, Philosophen versuchen zu begründen. Parmenides versucht, eine Begründung für seine Kosmologie zu finden und findet die in einer konzeptuellen Analyse, also ein sicheres konzeptuelles Ausgangspunkt und stellt dieses fest, indem er sagt, das Seiende ist. Und bei Seiendes, von Nichtseiendes zu sprechen, ist ja ein flagranter Widerspruch. Das darf man also nicht tun. Seiendes ist Seiendes, nicht Nichtseiendes. Und überlegt sich dann, was das eigentlich heißt, wenn Nichtseiendes nicht seriöserweise in der Wissenschaft eingeführt werden kann, weil es ja ein leerer Begriff ist, dann hat das gewisse Konsequenzen. Nämlich das Seiendes unvergänglich und ewig ist. Diese Argumentation stimmt nicht, aber es ist mal gut zu sehen, wie so etwas funktioniert. Ich glaube, dass die Kritik von Aristoteles hier zutreffend ist, aber so weit sind wir noch nicht. Schauen wir uns erstmal das Argument von Parmenides an. Also er stellt fest, dass Nichtseiendes kein Gegenstand einer Erörterung sein kann, denn das kann niemals erwiesen werden, dass Nichtseiendes ist. Es kann niemals erwiesen werden, weil es sich ja widersprüchlich darstellt. Du aber halte von diesem Weg der Forschung dein Denken fern. Also akzeptiere das Nichtseiendes nicht als ein valider Begriff. Jetzt zieht er daraus Konsequenzen. So bleibt nur noch der Beweis des einen Weges übrig. Und dieser eine Weg ist der Weg der Überzeugung, der davon ausgeht, dass Seiendes ist und Nichtseiendes nicht ist. Also so bleibt nur noch der Beweis des einen Weges übrig, dass es das Seiende gibt. Auf diesem Weg sind ja viele Merkmale, weil ungeworden ist es auch unvergänglich, ganz, einzig, unerschütterlich und ohne Ende, weil all diese Konzepte, ich muss es mal so formulieren, die Verneinung dieser Konzepte würde das Nichtseiende voraussetzen. Und nie war es oder wird es sein, da es jetzt zugleich ein einheitliches, zusammenhängendes Ganzes ist. Was wolltest du denn auch für einen Ursprung für das Seiende erfinden? Wenn du das Seiende entstehen lassen willst, dann bist du gezwungen, das Nichtseiende anzunehmen, weil wenn du annimmst, dass vorher Seiendes war, dann entsteht das Seiende nicht, da war es ja. Also kann es nur aus dem Nichtseiende entstehen. Aber was ist das Nichtseiende? Das ist ja nicht. Insofern kann daraus nicht entstehen. Ziemlich trivial, aber ich finde hier, das ist das allerbeste Beispiel, wie Sie sehen können, dass eine Begriffsanalyse zwar also Ergebnisse über das Empirische vorzugeben scheint, weil wir immer, wenn wir über Seiendes implizit über ein Seiendes denken, Polyanalyse eigentlich nur über den Begriff Seiendes geht. Das ist, wenn Sie sagen, Kuh ist Kuh. Und Sie wollen nicht mehr als Kuh sagen. Und dann können Sie eine schwarze Kuh, das kann nicht sein, weil schwarz ist nicht Kuh. Kuh ist nur Kuh. Also eine schwarze Kuh gibt es nicht. Ja? Oder ich sage, eine Kuh kann nicht entstehen, weil dann muss es erstmal eine Nicht-Kuh geben. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es nur Kuh gibt. Also Kuh ist ewig. Ich meine Kuh, K-U-H, nicht Kuh. Um mal die Trivialität deutlich zu machen. Wie und woher sollte es gewachsen sein? Weder aus dem Seinen kann es hervorgegangen sein, sonst gäbe es ja ein anderes Seiendes vorher. Noch kann ich zulassen, dass du denkst oder sagst, also der Parmenides sieht schon selbst sehr gut, dass es auf der Denk- oder Sprechebene sich bewegte. Ich kann nicht zulassen, dass du denkst oder sagst, es sei aus dem Nichtseinde geworden. Denn man darf es weder denken, das Nichtseinde, noch aussprechen, da es nicht vorhanden wäre. Was für ein Zwang hätte es denn auch dazu treiben können, früher oder später mit dem Nicht zu beginnen und dann zu wachsen? Weil das Nichts ist ja nichts. Du hast dann gar keinen Grund, wann es überhaupt entstehen würde. Dieses Argument werden wir später noch bei anderen Autoren zurückfinden. So muss es denn notwendig schlechthin vorhanden sein oder überhaupt nicht. Aber es ist vorhanden und deshalb ist es auch ewig vorhanden. Und nie wird die Kraft der Überzeugung zulassen, dass aus dem Nichtseiende etwas neben ihm, nämlich dem Nichtseienden, entstände. Und hier ist also das Argument der Dichter, dass die Welt aus der Nacht, aus dem Nichts entstanden wäre, als eine schlichte Unmöglichkeit abgetan. Ich habe ja gesagt, das Argument gibt zwar vor, etwas über die Wirklichkeit zu sagen, aber die Analyse geht nur von dem Begriff aus. Das hat Aristoteles sehr gut gesehen und sagt dann, ja, hallo, wenn du über Natur sprechen willst, müssen deine Begriffe auch natürliche Inhalte haben. Du kannst nicht rein logisch argumentieren. Deshalb habe ich die Position von Aristoteles unterschrieben mit zurück zur Natur. Also Aristoteles ist der Meinung, dass diese Vorgehensweise von Parmenides eigentlich nicht funktioniert. Also man kann nicht über die Natur sprechen, weil dieses Traktat von Parmenides heißt ja Peri Physeos, also im Lateinischen De Natura, über die Natur. Und es dann eigentlich gar nicht tun, dann eigentlich nicht über die Natur sprechen, weil man nur auf der begrifflichen Ebene sich bewegt. Also Aristoteles zieht so das Problem von der Ewigkeit wieder zurück in den Bereich, wo es gehört. Er nimmt also die Wahrnehmung der Bewegung seriös. Übrigens, das ist interessant, er kommt dabei zu denselben Schlüssen als Parmenides, dass die Welt ewig ist, weil Bewegung ewig ist und damit auch die Zeit ewig ist. Ja? Also die Schlüsse sind dasselbe, aber die Ausgangspunkte sind anders. Betrachten wir jetzt einige Fragmente aus der Physik des Aristoteles. Also die Physik des Aristoteles ist also das Werk, wo er über die Prinzipien der Bewegung spricht. Ich fange mal an mit einem Text, wo er das Problem von Parmenides diagnostiziert. Er sagte, Parmenides geht bei seiner Analyse aus von etwas, das unwahr ist, nämlich, dass Seiendes nur eine Bedeutung hat. Weil deshalb ist Parmenides auch der Meinung, dass Seiendes uniform ist. weil es seiner Meinung nach nur eine Bedeutung hat. Aber das beweist er nirgends und sagte Aristoteles, das ist auch gar nicht einsichtig. Nur unter einer Bedingung funktioniert das, wenn man auf der Ebene der Definition steht. Weil wenn ich natürlich eine Definition von etwas liefere, ich sage, unter Seiendes verstehe ich und ich gebe dann eine Definition, dann hat man in der Tat eine eindeutige Bedeutung. Aber die Frage ist, ob die Definition überhaupt zutrifft auf das, also in diesem Falle, ob die Definition zutrifft, wenn man auch über die Wirklichkeit sprechen will. Weil Parmenides definiert Seiendes als, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Aber wenn wir jetzt mal die Bedeutung von Seiendes nehmen, nicht nur seiner Definition nach, also sagen wir mal die materielle oder die logische Bedeutung, dann steht ein Wort doch immer für eine Sache. Und wenn ich ein Wort habe wie Seiendes, dann kann es ja für mehrere Sachen stehen, wie auch ich vom Menschen eine Definition habe, obwohl der Begriff Menschen für mehrere Menschen stehen kann. Also die Einformigkeit des Begriffes schließt gar nicht aus, dass der durch diesen Begriff bezeichnete mehrere ist. Ja? Zweitens, das ist, sagen wir mal, auf der Denotationsebene, aber auch auf der semantischen Ebene, hebt Aristoteles hervor, musst du davon ausgehen, dass Seiendes mehrere Bedeutungen haben kann. Weil ich kann über Seiendes in der einen, aber auch in der anderen Weise sprechen. Zum Beispiel, ich gebe mal einige Beispiele, reelle Seiendes oder nur gedachte Seiendes. Seiendes, das selbstständig existieren kann. Seiendes, das nur als von etwas anderem abhängig existieren kann. Und er selbst gibt das Beispiel, ein klassisches Beispiel, das Weiße. Also das Weiße kann auf das weiße Ding verweisen. Und dann verweist es auf ein selbstständig Seiendes. Aber ich kann mit das Weiße auch das nennen, wodurch das weiße Ding weiß ist. Und dann verweise ich nicht auf etwas selbstständig Existierendes, sondern auf etwas, das von diesem selbstständig Existierenden abhängig ist, nämlich die Farbe. Die kann nicht an und für sich existieren, die braucht immer einen Träger. Ja? Und ich meine, Aristoteles argumentiert nicht so, dass er sagt, Seiendes kann mehrere Bedeutungen haben und deshalb gibt es das auch in der Wirklichkeit, aber er stellt fest, ich sehe Bewegung und ich habe Ihnen ja gesagt, in der Physik ist die Wissenschaft von der Bewegung und wenn ich von Bewegung spreche, muss ich, also wenn ich das tun will, muss ich mehrere Bedeutungen von Seiendes annehmen. Nicht nur das selbstständige Seiende, sondern auch das getragene Seiende. Ich muss aktuell Seiendes und ich muss möglich Seiendes annehmen, weil stellen Sie mal vor, ich also will über Bewegung sprechen. Ich will deutlich machen, dass aus diesem schwarzen Tisch einen weißen Tisch hervorgehen kann. Nun, das Weiße dieses Tisches sehen Sie nicht. Aber dennoch will ich zum Ausdruck bringen, dass dieses Schwarze weiß werden kann. Und Aristoteles versucht das dann so begrifflich zu fassen, indem er sagt, dass der jetzt aktuelle weiße Tisch, schwarze Tisch zwar nicht aktuell weiß ist, weil er ist ja schwarz, aber der Möglichkeit nach weiß ist. Und Veränderung ist dann, dass etwas von der Möglichkeit in die Aktualität geht. Ja? Und das werden wir später auch sehen. Möglichkeit hat bei ihm, ist kein logischer Begriff, nicht nur ein logischer Begriff, sondern ein reeller Begriff. Weil es gibt ja Gegenstände, die nicht die Möglichkeit haben, von schwarz weiß zu werden. Zum Beispiel ein Begriff. Ein Begriff hat nicht die Möglichkeit, von weiß schwarz zu werden, von schwarz weiß. Also die Möglichkeit des Tisches, um von schwarz-weiß zu werden, diese Möglichkeit ist eine reelle Möglichkeit, die du vielleicht nicht direkt sehen kannst, aber die du erschließen kannst durch eine physische Analyse des Tisches. Okay, wieder zurück. Er diagnostiziert den Fehler beim Parmenides. Du gehst aus von dem Begriff und du schaust nur auf den Begriff. Okay, und du gibst dem Begriff nur eine Bedeutung. Ja, dann ist es logisch, dass alles unveränderlich und immer dasselbe ist. Aber das hast du ja selbst eigentlich eingebrockt. Okay, Parmenides geht also von einer falschen Annahme aus und zieht daraus einen falschen Schluss. Weil, sagt er, auch wenn die Annahme stimmen würde, dass Sein, das nur eine Bedeutung hat, heißt es noch nicht, dass es nur ein Sein, das in der Wirklichkeit gibt. Wie wenn ich einen allgemeinen Begriff habe, Mensch, da kann es ja mehrere Menschen geben. Das kannst du aus dem Begriff nicht ableiten. Aus dem Begriff nicht ableiten. Dafür musst du schauen. Also der empirische Inhalt kannst du nur durch Erfahrung feststellen, nicht durch eine Begriffsanalyse. Ja, das, wie gesagt, da spricht Aristoteles an in seiner Physik, Vorlesung über die Natur. Auch gegen Parmenides, also wir sind hier ganz am Anfang seiner Physik und da versucht er also die Prinzipien der Bewegung darzustellen. Und dann geht er auf Parmenides ein, weil der Parmenides ja gesagt hat, es gibt keine Bewegung. Und er muss ja erstmal mit Parmenides abrechnen und sagt, ja, der macht nur, der hat Fehler gemacht. Deshalb brauchen wir seine Analyse nicht seriös zu nehmen. Auch gegen Parmenides kann man dieselbe Überlegungen vorbringen und noch andere besondere dazu. Auch hier liegt die Auflösung einerseits darin, dass die Annahme falsch ist, also er geht von einer falschen Annahme aus, andererseits, dass das Vorgehen nicht schlüssig ist, dass er also einen falschen Schluss aus dieser Annahme trifft. Im Irrtum ist er damit, dass er annimmt, seiend habe einen einfachen Sprachgebrauch, also eine Bedeutung, wo es doch in viele Bedeutungen angesprochen wird. Also Aristoteles sagt, Menschen verwenden den Begriff seiend in ganz viele verschiedene Bedeutungen. Wir sagen von einem lebendigen Mensch, er sei ein Mensch. Aber wenn du vor einem Porträt von einem Menschen stehst, sagst du auch, hey, das ist ein Mensch. Aber das ist natürlich kein Mensch in dem normalen Sinne, sondern in einem überträglichen Sinne. Ja? Oder wenn ich sage, von einem Gedanke oder von einer Romanfigur, dass sie ist, das ist eine andere Art von Sein als das reelle Sein. Also Menschen operieren ganz leicht mit verschiedenen Bedeutungen von Sein. Das hat Parmenides, sagt er, nicht in Rechnung gezogen. Er geht nur von einer Bedeutung aus. Und einen falschen Schluss zieht er damit. Nehme man einmal allein die als weiß bestimmte Gegenstände heraus. Also jetzt geht er von der ganz abstrakten Ebene des Seins auf ein einfacheres Beispiel, weiß. Dann würde, wenn weiß eine einzige Bedeutung hätte, auch wenn weiß nur eine Bedeutung hätte, diese weiße Dinge durchaus nicht weniger viele und schon gar nicht eins sein. Weil weiß kann ja für mehrere Dinge stehen. Der Begriff schließt das nicht aus. Denn weder durch beständige Zusammenhang wird das Weiße hier eins werden, noch den Begriffen nach. Und dann ist es ein bisschen schwierig übersetzt, aber da steht da, weiß sein, ich würde das als Begriff mal streichen, weiß sein und als Gegenstand weiß an sich haben, ist immer noch zu unterscheiden. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, das, was das weiße Ding und das, was dem Ding weiß macht, nennen wir beide das Weiße. Ja? Okay, Sie sehen ja also, wie Aristoteles eigentlich sagt, okay, wenn wir in der Physik operieren, können wir nicht wie in der Logik vorgehen. Die Begriffe müssen einen empirischen Inhalt haben. Nun, für Aristoteles ist Kernbegriff der Physik Veränderung. Also alle physischen Objekte haben Teil an der Veränderung, anders gehören die nicht zur Physik. Also für Aristoteles ist es der sublunare Bereich. Und nehmen wir physische Objekte, dann haben die, nach Aristoteles, die Möglichkeit zu verändern. Und wie ja vorhin gesagt, diese Möglichkeit muss reell sein, anders können sie nicht verändern. Diese Möglichkeit muss irgendwo bestehen. Und nehmen wir nun an, dass ein Objekt, das ist jetzt so seine Argumentation, aus dem Nichts entstehen würde, wo wäre dann diese Möglichkeit? Als ich vorhin das Beispiel gegeben hatte von aus dem schwarzen Tisch wird ein weißen, dann gab es eine reelle Möglichkeit des weißen Tisches. Das war nämlich diesen schwarzen Tisch, der gewisse Eigenschaften hat, solche, dass er auch weiß werden kann. Aber wenn ich jetzt also ausgehe von, dass etwas aus dem Nichts wird, da gibt es diese reelle Möglichkeit nicht. Weil die Möglichkeit kann natürlich nicht mit dem Dinge identisch sein. Weil das würde heißen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, dieser schwarze Tisch hat die Möglichkeit, weiß zu sein, und ich nehme diese Möglichkeit als identisch mit dem Dinge selbst, dann wäre das Weiße auch das Schwarze. Okay, also wenn man ausgeht von einem Entstehen aus dem Nichts, dann kann das nicht in dem Ding entstehen, das gibt es ja nicht, also auch nicht als Veranlagung, und auch nicht in einem anderen Ding, weil das gibt es ja auch nicht. Und deshalb sagt Aristoteles, impliziert Entstehen immer das Bestehen von etwas anderem, aus dem es hervorgeht, nämlich die reelle Möglichkeit. Ja, und also der sagt, sobald du über Entstehen oder Vergehen sprichst, musst du das annehmen. Aber ich hebe hervor, das sagt Aristoteles hier nicht explizit, aber das ist mitgegeben, in der Physik spricht er ja über Bewegung, über den sublunaren Bereich. Der sagt, dort ist es vorausgesetzt, dass immer eine reelle Möglichkeit vorgegeben ist. Und deshalb kann etwas nicht aus dem Nichts entstehen. Also Bewegung ist immer, und jetzt füge ich mal einen Begriff ein, den ich öfters jetzt verwenden werde. Also bei ewig, es wäre ja möglich, dass etwas entsteht jetzt und dann ewig weiter bleibt. Es kann auch sein, dass etwas vor ewig entstanden ist und jetzt auf einmal aufhört zu sein. Also und das ist und um diese beiden Möglichkeiten zu unterscheiden, spricht man über ewig aparte Ante, das ist also ewig von der Anfangsseite her. Also wenn ich sage, die Welt ist ewig aparte Ante, heißt, dass sie keinen Beginn in der Zeit hat. Wenn ich jetzt sage, die Welt ist ewig aparte Post, heißt es, dass sie kein Endpunkt hat. Es gibt Dinge, die sind weder ewig aparte Ante, und es gibt Dinge, die sind sowohl ewig aparte Ante als ewig aparte Post, zum Beispiel das erste Prinzip. Und es gibt Dinge, die sind nicht ewig aparte Ante, aber ewig aparte Post. Wissen Sie, welche Dinge? Da müssen wir in der klassischen Metaphysik uns jetzt umtun. Die Seelen. Menschenseelen, weil die werden geschaffen, aber die bestehen immer weiter fort. Die sind also ewig aparte Post. Und Aristoteles würde sagen, bei Bewegung hast du, wenn du zurückrechnest, eine Ewigkeit aparte Ante. Du findest Du kannst immer weiter zurückgehen, weil jede Bewegung eine andere Bewegung voraussetzt, die die Möglichkeit des Entstehens liefert. Gleichzeitig auch nach Aristoteles, für Bewegung gilt eine Ewigkeit aparte Post. Okay, das sehen wir hier in der Physik an einer anderen Stelle. Wir sind jetzt im letzten Buch der Physik, wo er den Beweis des ersten unbewegten Bewegers gibt. Und er baut diesen Beweis auf, ausgehend von der Ewigkeit der Bewegung. Er sagt also, es gibt ewige Bewegung, das ist jetzt für uns interessant, und zieht dann aus der Schluss, aha, muss es ein ewiges Prinzip der Bewegung geben, und so baut er sein Gottesbeweis auf. Aber das ist für uns jetzt nicht interessant, aber da wissen Sie ein bisschen den Kontext. Wir sind jetzt dabei, wo er beweist, dass es ewige Bewegung ist. Fangen wir zuerst an, sagt Aristoteles, mit den von uns früher in den Vorlesungen über die Natur getroffenen Bestimmungen. Also er verweist auf den Anfang seines Werkes. Wir sagen also, Veränderung, und ich habe gesagt, Veränderung ist der Hauptgegenstand des Buches, Veränderung ist Tätigkeit des Veränderbaren, insofern es veränderbar ist. Also Tätigkeit ist das Veränderbare, das sich von der Möglichkeit, etwas zu werden, zu der Aktualisierung, etwas zu sein, entwickelte. Okay, dann müssen also notwendig vorhanden sein, wenn du das als Definition nimmst der Veränderung, dann müssen notwendig vorhanden sein die Sachen, die da sich hinsichtlich jeder Bewegungsart verändern können. Ich meine, das ist ein bisschen umständlich formuliert, aber ich will sagen, da müssen auch die reellen Bedingungen der Veränderung vorhanden sein. Und ganz abgesehen von der Begriffsbestimmung von Veränderung, sie wird doch wohl jeder der Notwendigkeit des folgenden Satzes zustimmen: Es verändert sich wirklich nur, also in der Wirklichkeit nur, was die Möglichkeit, sich zu verändern, an sich hat. Gemäß einer jeder Veränderungsart. Ich hatte das mal gesagt, Aristoteles unterscheidet verschiedene Typen von Veränderungen und sagt, bei jeder dieser Veränderung muss es die reelle Möglichkeit geben. Das heißt zum Beispiel, es ändert Eigenschaften, was eigenschaftsveränderbar ist. Es wird fortgetragen, was hinsichtlich des Ortes wechselfähig ist. Also muss etwas brennbar sein, bevor es dann brennt. Und ein anderes muss brenngefährlich sein, bevor es anders in Brand setzt. So müssen also auch diese Anlage entweder entstanden sein, wobei sie eben auch mal nicht waren, darauf geht er dann später ein, oder sie müssen immer sein. Aber wenn diese erstmal nicht waren, dann müssen sie aber erst geliefert werden. Und so geht er dann in den nächsten Absatz weiter. Wenn nun von diesen Veränderbaren ein jedes erst so geworden ist, dann muss vor dem Angenommenen ein anderer Wandel und Wechsel stattgefunden haben, demgemäß das Veränderbare oder das Veränderungsfähige erst zu diesem wurde. Das heißt, die reelle Möglichkeit muss erstmal geliefert werden, bevor etwas daraus entstehen kann. Ja? Also, Sie sehen, ich habe dieses Kapitel überschrieben, vom Begriff zur Natur. Weil was du so mit dem Begriff nicht liefern kannst, weil wenn ich jetzt A sage, dann sage ich nicht A. Und wenn ich Weiß sage, sage ich nicht Schwarz. Aber wenn ich ein weißes Ding sage, dann kann ich sagen, dieses weiße Ding hat die Möglichkeit, ein schwarzes Ding zu sein. Ob zwar Weiß nicht schwarz ist, aber das weiße Ding in diesem Ding kann eine reelle Möglichkeit da sein, die andere Farbe aufzunehmen. Ja? Und deshalb ist es bei Prozessen der Veränderung immer schwierig, mit Begriffen zu operieren. Weil du da den Eindruck kriegen könntest, dass sie nicht zutreffen auf den Gegenstand. Und deshalb hatte Parmenides also gedacht, ich lasse mich in diese Falle nicht locken und hat dann nur diese Begriffsanalyse gemacht. Aber damit hat er sich eigentlich von dem Gegenstand abgelöst. Der Aristoteles versucht, das wieder reinzubringen, aber kommt dann zu demselben Schluss. Nein, auch dann musst du eigentlich annehmen, dass die Bewegung ewig ist. Weil die Veranlagung muss vorher da sein. Also wenn etwas entsteht, muss etwas vorher da sein. Und wenn, da kannst du immer wieder bis zum unendlichen aparte Ante weiter argumentieren. Und zu demselben Schluss kommt er auch hinsichtlich der Zeit, weil sie sehen, dass Bewegung und Zeit sehr nah miteinander verwandt sind. Weil das weiße Ding kann schwarz sein, aber nicht in demselben Moment, weil weiß und schwarz sich ausschließen. Und deshalb brauchst du, um überhaupt über Möglichkeit und Verwirklichung der Möglichkeit denken zu können, immer den Zeitfaktor. Nur innerhalb einer Zeitwelt kannst du über Veränderung denken. Ja? Und deshalb muss auch, wenn die Bewegung ewig ist, die Zeit ewig sein. Zweitens hast du noch bei der Zeit, wenn du etwas anfängst, bei Zeit, ein Zeitmoment ist ja ein Grenzpunkt. Schließ etwas ab und ist gleichzeitig der Anfang von etwas. Also wenn du anfängst mit einem Zeitmoment, hast du ja eigentlich schon das Vergangene impliziert. Und insofern kommt Aristoteles also aus zwei Gründen zur Ewigkeit der Zeit. Eins, wenn Bewegung ewig ist, ist Zeit ewig. Und Zeit muss ewig sein, weil es genau diese, sagen wir mal, Verbindung ist zwischen das Vergangenen und das Kommenden. Es hat immer zwei Seiten, diese Medaille. Und du kannst nicht nur eine kaufen. Du kaufst auch immer die Rückseite dazu. Und wenn du die einmal hast, ja, dann ist der Anfang nicht mehr absolut. Und umgekehrt argumentiert er dann auch, aha, wenn es Zeit gibt, gibt es auch Veränderung. Also ewige Zeit impliziert ewige Bewegung impliziert ewige Zeit. Da sehen wir also etwas weiter in demselben achten Buch der Physik. Ich habe eine Stelle genommen, wo er das kurz sagt, damit wir auch weiterkommen. Außerdem, früher und später, wie soll es das geben können, wenn es Zeit nicht gibt? Und erst, wie soll Zeit möglich sein, wenn es Veränderung nicht gibt? Weil wenn es keine Veränderung gibt, kannst du Zeit ja gar nicht feststellen. Wenn die Zeit ist Zahl von Veränderung, also das Maß der Veränderung, oder bestimmte Veränderung, wenn Zeit also ist, bestimmte Veränderung, dann muss, wenn Zeit immer ist, auch Veränderung immerwährend sein. Also die Position, die klassische Aristoteles zugeschriebene Position ist immer, nach Aristoteles ist die Zeit ewig und die Bewegung ewig. Die beiden Dinge hängen aber miteinander zusammen. Ne? So, gibt es bis hier Fragen? Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich hatte ja in der vorigen Vorlesung gesagt, dass die Texte von Aristoteles grundlegend seien für die Problementwicklung. Es kommt ja, weil Aristoteles in seinen Werken, vor allem auch der Physik, diese merkwürdige Mischung hat zwischen Analyse des Empirischen und Analyse der Begriffe, um über dieses Empirische zu sprechen. Und deshalb ist das natürlich eine Fundgrube für Problementwicklung, weil auch wenn Aristoteles dann in gewisse Punkte überholt wurde, seine Begriffsanalyse, die konnte man immer noch anwenden. Okay, die Texte von Aristoteles, die wir gerade gesehen haben, diese und auch andere, spielte also in der Diskussion, wie die, und jetzt muss man eigentlich sein, so ab dem 2. Jahrhundert nach Christi Geburt geführt wurde, weil man eigentlich dann erst von einer Rezeption, einer gründlichen Rezeption dieser Werke sprechen kann, so ab dem 2. Jahrhundert nach Christi Geburt, eine ganz wichtige Rolle. Also die Position von Aristoteles innerhalb der Physik war für jedermann klar. Also Bewegung ist ewig, Zeit ist ewig, deshalb ist die Welt ewig, hat keinen Anfang. Aber es gab ein kleines Problem, weil in der Topik, in einer seiner logischen Schriften, rechnete er das Problem der Ewigkeit der Welt zu den sogenannten dialektischen Problemen. Und dialektische Probleme sind Probleme, wo es keine eindeutige Antwort gegeben werden kann, so dass das Gegenargument ausgeschlossen ist. Und das war natürlich ein bisschen verwunderlich, weil der Aristoteles beweist ja in der Physik, dass die Welt ewig ist. Wieso spricht er dann in der Topik darüber, dass das ein dialektisches Problem ist? Und diese Stelle, die führte eigentlich dazu, dass man sich fragte, entweder der Aristoteles weiß nicht, was er sagt, oder die Antwort, die er in der Physik gibt, hängt zusammen mit den Voraussetzungen, die er dort annimmt. Dass wenn du also über die Welt aus der physischen Perspektive sprichst, dass du dann annehmen musst, dass die Welt ewig ist. Wir schauen uns diese Stelle aus der Topik mal an. Und das ist natürlich eine Stelle, die gerne von Gegnern der Ewigkeit der Welt angenommen wurde. Also der Aristoteles wurde stark rezipiert und galt eigentlich als Standard des Wissens. Und wenn dann ein Verteidiger der Ewigkeit der Welt sagt, aber der große Meister, sag doch, was willst du jetzt dich dagegen wenden? Dann sagte die Gegner immer, ja, aber der Aristoteles hat selbst gesagt das. Und dann kommt diese eine Stelle, die wir jetzt lesen. Also wir sind jetzt nicht in der Physik, sondern in der Topik. Und das ist übrigens eine höchst interessante Schrift, wo er über verschiedene Argumentationsformen spricht. Und hier im 11. Kapitel gibt er an, was er unter ein dialektisches Problem versteht. Ein dialektisches Problem ist ein Theorem, also ein Satz, das entweder auf Wahl und Flucht oder auf Erkenntnis und Wahrheit abzielt. Also er möchte sagen, ist ein Satz, der entweder ein praktisches Interesse hat oder ein theoretisches Interesse, sei es unmittelbar, der Satz selbst, oder als Beihilfe zu einem anderen Satz dieser Art. Also, dass du, um überhaupt eine praktische Entscheidung zu treffen, erstmal wissen musst, ob oder bevor du ein theoretisches Problem lösen kannst, dass du erstmal wissen musst, ob. Okay, es ist also ein Satz, der theoretisch oder praktisches Interesse hat und über das die Menge und die Weisen entweder keine bestimmte Meinung haben oder jene entgegengesetzt denkt wie diese oder diese wie jede oder beide unter sich selbst. Also er möchte ein dialektisches Problem, ist ein Problem mit keiner Lösung. Denn, und jetzt greift er wieder das auf, was er am Anfang gesagt hat, denn die Kenntnis mancher Probleme ist für das Wählen oder Fliehen nützlich, zum Beispiel, ob die Lust begehrenswert ist oder nicht. Das ist also eine praktische Frage. Und das ist ein bisschen, also merkwürdig übersetzt, aber Wählen oder Fliehen heißt, ob du es annimmst oder nicht. Bei manchen dagegen liegt der Nutzen nur im Wissen. Also das hat weiter keine praktische Bedeutung, sondern es ist nur gut, um zu wissen. Und dann gibt er das Beispiel, ob die Welt ewig ist oder nicht. Also in diesem Setting heißt es, über dieses Problem denken Leute verschiedentlich. Und manche haben an und für sich weder für das eine noch für das andere einen Nutzen, tragen aber zur Lösung solcher Probleme bei. Okay, das braucht uns jetzt nicht zu interessieren. Es geht uns aber daran, dass der Aristoteles in der Topik das Problem der Ewigkeit der Welt als ein dialektisches sieht. Nun, in den antiken Kommentaren, und dann bewegen wir uns also, wie gesagt, in der Zeit 200 bis 600 nach Christus, die antike Kommentare, also wurde diese Frage der Ewigkeit der Welt heftig diskutiert. Und vor allem in den in den Kommentaren zur Physik des Aristoteles, aber auch in den Kommentaren zur Metaphysik, aber grundsätzlich in den Kommentaren zur Physik. Und diese Kommentaren, diese griechischen Kommentaren, sind für die weitere Geschichte der Philosophie, wo es um dieses Problem geht, aber auch wo es um viele andere geht, von grundsätzlicher Bedeutung. Sie haben nämlich die Rezeption des Aristoteles maßgeblich mitbestimmt, sowohl im arabischen Bereich, und das fängt dann so ab dem 8., 9. Jahrhundert an, also man rezipierte nicht nur die Schriften des Aristoteles, sondern auch der antike Kommentatoren. Und im Lateinischen fängt das so im 12. Jahrhundert an, 12. und 13. Jahrhundert. Und diese Kommentatoren, die kommentieren Aristoteles, also aus einer etwas anderen Perspektive, als wir das vielleicht heute tun würden. Die sind eins unheimlich textorientiert, aber zugleich auch problemorientiert. Das kann sein, dass die manchmal bei einer Lösung eines aristotelischen Problems auf Begriffe aus der platonischen Tradition zurückgreifen. Und das hat also für eine Aristoteles-Deutung, das hat zu einer Aristoteles-Deutung geführt, die für uns manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, diese Schriften haben die Rezeption der Werke des Aristoteles in den anderen Kulturkreisen mitbestimmt. Und deshalb kann es sein, dass einigen in diese anderen Kulturkreisen ganz leicht sprechen können, ja, aber Aristoteles meint doch, und dann finden sie das nicht direkt bei Aristoteles, aber eigentlich in diese Kommentartradition. Man spricht dann auch lieber, also in diesen Quellen, von einer peripatetischen Tradition. Die sagen dann nicht Aristoteles, sondern eigentlich die Aristoteliker. Oder die Philosophen. Okay, drei Autoren sind wichtig und das müssen Sie speichern, weil wenn Sie ein bisschen sich umtun in der aristotelischen Tradition, werden die Namen immer auftauchen. Ich habe sie da auch genannt auf dem Vorlesungsplan. Themistius, da sind wir im 4. Jahrhundert. Der lebt in Konstantinopel. Leiter der Rhetorenschule dort, der also verschiedene Kommentare zu Aristoteles geschrieben hat. Dann Philoponus, da sind wir im 6. Jahrhundert. Das ist ein christlicher Autor, lebt in Alexandria, also Konstantinopel und Alexandria, das sind die großen Kulturzentren der spätantiken Zeit, lebt in Alexandria, schrieb auch Kommentare zu Aristoteles und er versucht also, Aristoteles anzuwenden, um seine christliche Lehre zu verteidigen. Und dabei geht er auch also auf Platon und die neuplatonischen Werke ein, die er von seinem Lehrer Ammonius, ein neuplatonischer Aristoteles-Kommentator, kannte. Der hat ein Werk geschrieben, also der Philoponus, gegen Proklus, über die Ewigkeit der Welt, also Proklus über die Ewigkeit der Welt spricht. Wir werden später einige Zitate daraus sehen. Und dann schließlich Simplicius, 6. Jahrhundert auch gearbeitet in Alexandrie und in Athen, war auch ein Schüler von Ammonius. Auch Kommentaren zur Kategorienphysik, der Anima de Kailo, die Metaphysik. Also wie er gesagt, diese Kommentatoren, die vermischen oder die gehen oft von der Einheit Aristoteles und Platon aus. Und wenn ich jetzt, ich spreche diese Kommentatoren, weil Sie werden sehen, dass die Probleme, die Sie in der späteren Tradition finden werden, bis einschließlich Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft, die sind da zu finden. Also es ist eigentlich sehr wenig dazugekommen. Und ich werde jetzt nicht chronologisch gehen, ich werde jetzt nicht mit den Themistius anfangen. Ich habe drei Cluster von Problemen herausgegriffen, das macht die Sachen ein bisschen einfacher. Und ich habe mich dabei auf ein Buch gestützt, das kann ich nur empfehlen. Also wenn Sie keine Zeit haben, sich diese Kommentare alle anzuschauen, was sie eigentlich tun müssen, wenn sie ein bisschen Geschichte der Philosophie tun wollen. Das Problem war, die waren natürlich alle auf Griechisch. Und tja, da muss man natürlich Lust haben, das zu lesen. Und die wenigste war übersetzt. Aber es hat so seit mehreren Jahren ein Übersetzungsprojekt gegeben, das geleitet wurde von Professor Sorabji, wo all diese Kommentare übersetzt wurden im Englischen. Und wir haben die auch bei uns in der Bibliothek. Aber das ist natürlich noch ein bisschen problematisch, weil Sie, die sich nicht gut auskennen in diesen Kommentaren, wo finden Sie jetzt was? Und jetzt hat der Hauptherausgeber ein dreibändiges Werk geschrieben. Das heißt The Philosophy of the Commentators, 200 bis 600, a source book. Das sind drei Bücher, wo er die großen Themenfelder wie Logik, Metaphysik, Physik, Psychologie abgegrast hat und aus diesen Kommentaren die interessanten Stellen zusammengetragen hat. In einem eher systematisch geordneten Überblick. Und wenn Sie jetzt mal wissen wollen, was zum Beispiel die klassische Aristoteles-Kommentatoren zur Logik sagen, zum Beispiel, was ist der Gegenstand der Logik? Ist die Logik eine praktische Wissenschaft oder eine theoretische Wissenschaft? Was ist Gegenstand der Physik? Und so weiter, dann schauen Sie in diesem Buch. Das habe ich also auch gemacht. Ich habe das Kapitel über die Ewigkeit der Welt und habe da ein bisschen gegrast, welche Stelle ich Sie präsentieren werde. Und egal, auch wenn Sie sich mit dem lateinischen Mittelalter oder mit der arabisch-islamischen Autoren beschäftigen, schauen Sie sich das immer an, weil diese Kommentare sehr wichtig waren. Wenn Thomas Aristoteles kommentiert, hatte er einige dieser Werke in einer lateinischen Übersetzung auf dem Tisch liegen. Das müssen Sie wissen. Ne? Okay. Also, ich gehe also nicht systematisch, sondern ich gehe nicht chronologisch, sondern systematisch vor. Und ich fange jetzt erstmal an mit dem Problem der Unendlichkeit. Also in dem Werk von Philoponus finden wir verschiedene Argumente für die Zeitlichkeit des Universums. Also er möchte als Christ deutlich machen, nein, das Universum hat einen Anfang in der Zeit. Versucht also so seine christliche Überzeugung philosophisch festzusetzen. Und wir lesen jetzt mal ein Fragment aus, jetzt wird es wieder kompliziert, Simplicius Kommentar zur Physik, worin ein Argument von Philoponus zitiert wird. Ich muss sagen, es ist ein bisschen kompliziert, deshalb, weil von einigen Autoren sind die Werke überliefert, aber von anderen nicht und kennen wir die nur aus Zitate, wie das bei den Präsokratikern das ist. Oder wir haben die Werke nur in einer arabischen Übersetzung. Oder wir haben die Werke nur in einer lateinischen oder hebräischen Übersetzung. Also Sie müssen sich schon auf etwas gefasst machen. Aber natürlich in diesen englischen Übersetzungen ist das alles für Sie aufbereitet. Okay, der Philoponus versucht also zu beweisen, dass die Welt endlich aparte Ante ist, also nicht ewig aparte Ante. Und geht da von dem Begriff des Unendlichen aus und argumentiert, dass wenn die Welt aparte Ante ewig wäre, es verschiedene Typen von Unendlichkeit gibt, dann ist eigentlich das Unendliche nicht mehr unendlich. Weil ich habe Ihnen ja gesagt, das Unendliche ist eigentlich eine nicht abgeschlossene Reihe. Und er zeigt, dass wenn du ausgehst von einem unendliches Universum aparte Ante, das, was du begründet als unendlich betrachten kannst, auf einmal begründet nicht mehr unendlich wird. Also im 19. Jahrhundert wurde diese Paradoxen gelöst, aber das war damals nicht so. Also er führt also der Standpunkt, dass die Welt unendlich ist, so zu einer Unmöglichkeit. Und er führt die so zu einer Absurdität. Das heißt, aus der Annahme eines ewigen Universums aparte Ante folgen Absurditäten. Und das Argument habe ich ja in der vorigen Vorlesung schon gegeben. Das geht aus von diesen verschiedenen Umdrehungen der Planeten. Und wenn du jetzt annimmst, dass die Welt aparte ante ewig ist. Und wir nehmen mal an, dass Saturn, also die Saturnjahre, also wir schauen auch, wie das mit den Saturnjahren an, wie das ist, dann, wenn die Welt in der Tat ewig aparte ante ist, müssen wir sagen, dass Saturn unendlich viele Umdrehungen gemacht hat. Aber die Erde dreht schneller. Und deshalb musst du auch annehmen, dass die Welt, die Erde Umdrehungen, dass die Umdrehungen der Sonne, ich stand auf dem falschen, ich war in dem falschen Weltbild, dass die Umdrehungen der Sonne also unendlich sind. Aber wenn du die beide miteinander vergleichst, gibt es also mehr Umdrehungen der Sonne, als es Umdrehungen von Saturn gibt. Das heißt, aus der Perspektive der Umdrehungen der Sonne ist die Zahl der Umdrehungen von Saturn begrenzt, weil die Umdrehungen der Sonne mehr sind. Und so werden Reihen, die erstmal unendlich zu sein scheinen, auf einmal endlich. Ja? Die können also umschlossen werden durch eine noch größere Reihe. Das widerspricht aber das Konzept des Unendlichen. Ja, und so sagte der Philoponus also, du siehst, zu welchen Absurditäten das führt. Das kann ja nicht wahr sein. Schauen wir mal an, wie er das sagt. Das ist also in englischer Übersetzung. Suppose, nehmen wir mal an, the spheres do not resolve at equal speeds. Das klappt, das stimmt. Also die Kreisen, die drehen je mit einer anderen Geschwindigkeit. Not at equal speeds, but one takes 30 years, another 12, and each in turn less, so that the sphere of the moon takes a month, and that of the fixed stars, das ist also die Himmelsumdrehung, a day and a night. Suppose too that the movement of the heavens has no beginning. Also dass du davon ausgehst, dass das ewig aparte Ante ist. Then the sphere of Saturn must have resolved an infinity of circuits. Weil die Welt ja ewig ist. That of Jupiter nearly 3 times as many, weil Jupiter schneller bewegt als Saturn, while the circuits of the Sun will be 30 times those of Saturn, weil die Sonne noch schneller bewegt, those of the Moon 360 times as many, also noch mehr, and those of the fixed stars more than 10,000 times. Is this not beyond all absurdity if the infinity cannot be transfers even once to entertain 10,000 times infinity, or rather infinity times infinity. Also hier geht man natürlich von einer ganz bestimmten Auffassung der Unendlichkeit aus. Hence, it is necessary that the revolution of the heavens should have had a beginning of its existence without having existed previously, namely when the heavens themselves began to exist. Also du kannst es nur vermeiden, wenn du annimmst, dass die Welt also einen zeitlichen Anfang hat. Das ist höchst interessant, dieses Argument. Weil, ich habe dir gesagt, es geht natürlich von einer bestimmten Auffassung der Unendlichkeit aus. Aber ich könnte jetzt stoppen und sagen, ja, die hatte eine andere Auffassung, eine naivere Auffassung über Unendlichkeit, Punkt. Aber man hätte ja sagen können, das gefällt uns gar nicht. Wir werden deshalb das Problem des Unendlichen mal neu durchdenken, wie das schon im 19. Jahrhundert geschah. Aber offensichtlich fand man das nicht so wichtig und ließ man das stehen und setze das quasi als einen festen Punkt aus, um daraus positive oder negative Dinge zu ziehen. Wie in diesem Falle dann, dass die Welt einen zeitlichen Anfang haben muss. Also wenn Sie, ich hebe das mal extra vor, wenn Sie Philosophiegeschichte machen, dann müssen Sie natürlich immer schauen, dass ein Argument nur hält, ausgehend von den Prämissen, worauf es sich stützt. Und solange die Konsequenzen nicht allzu absurd sind, wird man die Prämisse nicht ändern. Nur wenn man natürlich zu Schlüsse kommt, die einem gar nicht gefallen, wird man anfangen, sich mal über die Prämisse Gedanken zu machen. Weil es könnte ja sein, dass die Prämisse nicht stimmen. Ne? Wie ja auch, das wissen Sie, diese sogenannte kopernikanische Wende hauptsächlich daraus hervorgegangen ist, dass das Kalenderberechnen eine ziemlich also monströse Sache war. Es, irgendwie funktionierte das nicht gut. Und dann denkt man, hey, müssen wir da nicht vielleicht andere Annahmen machen? Zum Beispiel nicht länger, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Sehen Sie? Okay, über das Konzept des Unendlichen, wenn jemand daran interessiert ist, wurde ja in der Spätantike und auch nachher in der arabischen und lateinischen Literatur viel gearbeitet. Das werde ich aber jetzt nicht tun. Nun, von diesem Unendlichkeitsargument gibt es sehr viele Varianten, die später immer wieder auftauchen, die aber etwas weniger stark sind. Also man verweist zum Beispiel auf die Anzahl der Menschen. Also Sie müssen davon ausgehen, dass man nach antiken Vorstellungen und auch mittelalterlichen Vorstellungen eigentlich am Anfang alles schon da war und auch ewig schon alles da war. Also die Idee von einer Evolution hatte man nicht. Also Menschen gab es für diejenigen, die von einer ewigen Welt ausgingen, immer. Affen auch, Vögel auch, alles gab es immer. Und auch diejenigen, die von einer zeitlichen Welt ausgingen, okay, du musst eine Woche warten, aber nach dieser ersten Woche ist eigentlich alles da. Und deshalb hat die dann so ein Argument, ja, aber warte, wie ist es eigentlich bei einer unendlichen Welt aparte Ante mit der Anzahl der Menschen? Da muss es eine unendliche Anzahl von Menschen geben. Und jetzt wird das auch wieder auf diese Unendlichkeitsproblematik angewandt. Vielleicht sehen Sie schon, wie man das tun muss. Nehmen wir mal an, wir gehen jetzt davon aus, also dass die Welt ewig ist, aparte Ante. Da muss es eine unendliche Reihe, eine unendliche Anzahl von Menschen geben. Punkt. Jetzt kommen wir morgen wieder zurück und stellen uns dieselbe Frage. Es sind inzwischen aber einige Menschen dazugekommen. Das heißt, die Reihe gestern war eigentlich nicht, nee, muss ich sagen, die Reihe gestern ist aus der Perspektive, die wir jetzt haben, eine abgeschlossene Reihe. Und so, wie du gestern zum Schluss kommst, dass diese Reihe unendlich war, so kannst du das jetzt auch wieder tun, obwohl die jetzige Reihe länger ist als die Reihe gestern. Ja? Oder man vergleicht Menschen, also die eine gewisse, wie lange dauert eine Generation, sagen wir 20 bis 25 Jahre, mit Lebewesen, die eine kürzere Generation haben, zum Beispiel Hunde. Also eine Menschengeneration ist zwei Hundegenerationen, ist drei Vögelgenerationen, ist vier Kaninchengenerationen und so weiter. Und so hat man einmal, zweimal, dreimal, viermal unendlich, weil das eine das andere umfasst. Und deshalb natürlich kann das Umfassen nicht unendlich sein. Ne? Und zusätzlich kann man nach, also was habe ich hier stehen? Oh ja. Zusätzlich kann man diese Reihe natürlich, diese sogenannte unendliche Reihe, auch wieder beieinander, zueinander addieren, wodurch das, was erstmal unendlich ist, auf einmal endlich wird, weil es durch, also von einer unendlichen Reihe überschritten wird. Aber ich hatte ja gesagt, dass diese Argumente eigentlich nicht so stark sind. Und haben Sie eine Ahnung, weshalb? Ich meine jetzt nicht ausgehend von dem Konzept des Unendlichen. Also die wurde oft kritisiert, diese Argumente, weil, und jetzt kommen wir wieder auf die Unterscheidung zwischen Begriff und Gegenstand. Zwar gibt es bei einem Universum, das ewig ist, aparte Ante, eine unendliche Anzahl von Menschen, aber diese Unendlichkeit existiert nicht reell, weil der eine Mensch stirbt und dann kommt der andere. Diese Unendlichkeit ist also nur auf der konzeptuellen Ebene ich, die immer die beide aneinander hake. Ich habe ja gesagt, für christliche Autoren gab es da einen Ausweg, weil die konnte ja mit der Unsterblichkeit der Seele argumentieren. Die sagte, ja, die Seele, die wird gemacht und die bleibt. Also bei ein ewiges Universum, aparte Ante, sterben zwar die Menschen und deshalb kannst du die nicht reell addieren, aber die Seelen, die bleiben bestehen. Okay. Also diese Argumente, die ich gerade gegeben habe, die findet man auch bei Philoponus und zwar in seinem Werk, was ich ja vorhin schon genannt habe, gegen Proklos. Und hier schließt er also mit der Absurdität und er bringt hier den Satz, also das Problem gut auf den Punkt, wenn die Welt nicht geschaffen ist, dann kann sie nicht nicht geschaffen sein. Also er möchte sagen, wenn die Welt nicht geschaffen ist, dann kriegst du solche Absurditäten, wo du eigentlich annehmen musst, dass sie nicht geschaffen ist. Wodurch du annehmen musst, dass sie nicht nicht geschaffen sein kann. Schauen wir uns mal jetzt den Text an, also Philoponus. Moreover, suppose the cosmos had no beginning and the number of individuals down say to Socrates, also Socrates ist nicht Sokrates, sondern es ist irgendwie ein Menschen, wie in den arabischen Texten immer von Said gesprochen wird, irgendwie ein Menschen. So, suppose the number of individuals down to, say, Socrates was infinite, and there have been added to it the individuals who have come into existence between Socrates and the present. Then there will be something greater than infinity, which is impossible. Weil du, das war, was ich vorhin sagte, wir können jetzt mal sagen, okay, dann muss es also unendlich viele Menschen gegeben haben, aber jetzt stoppen wir, jetzt kommen wir morgen zurück und stellen dieselbe Frage, aber in der Zwischenzeit hat es ja wieder Menschen gegeben und insofern war die Reihe bis gestern nicht unendlich, weil an diese Reihe konnten noch Dinge angehängt werden und gegen eine unendliche Reihe ist, wo du eigentlich ohne Stopp immer wieder Dinge anhängen kannst, also eigentlich erst die Reihe, die du heute auf die du heute hast, kannst du als eine unendliche sehen. Okay, weiteres Argument. Again, the number of men who have come into existence will be infinite. But the number of horses which have come into existence will also be infinite. You will double the infinity again. If you add the number of dogs, you will then triple it. And the number will be multiplied as each of the other species is added. Du hast auch verschiedene Typen von Unendlichkeit, weil es gibt mehr Hunde vielleicht als Menschen. This is one of the most impossible things, for it is not possible to be larger than infinity, not to say even many times larger. Thus, if these strange consequences must occur, and more besides, as we shall show elsewhere, if the cosmos is uncreated, wenn die Welt also nicht geschaffen ist, also kein zeitlichen Beginn hat, then it cannot be uncreated. Das heißt, if the cosmos is uncreated, then it cannot be uncreated. Also du kommst in einen Widerspruch. Or like a beginning. Ja? Aber hier hängt also alles vom Konzept des Unendlichen ab. Also wie gesagt, es ist ein schwaches Argument, nicht ausgehend von dieser Unendlichkeit, aber weil du eigentlich Dinge addierst, die selbst wieder zugrunde gehen. Und dennoch, ich meine, die Unendlichkeit besteht also nur auf der begrifflichen Ebene. Aber ja, da richtet sie ja kein Schaden an. Und diese Kritik sieht man dann auch bei Verteidiger der Ewigkeit der Welt, wie bei Simplicius. Also eine bleibende Addition findet eigentlich nur im Denken statt. Aber das sagt nichts. Und wie es Simplicius hinzufügt, übrigens, dieses Denken ist selbst ja nicht endlich, ist selbst nicht unendlich. Sie müssen auch noch, damit Sie die Schlagkraft dieses Gegenarguments sehen, die Physik war ja die Welt der Bewegung, des Entstehens und Vergehens. Insofern sind all diese Dinge, die du addierst, schon per Definition vergänglich. Ja? Man kann ja also nie ein Argument aufbauen, wie Philoponus das eigentlich tut. Sogar nicht von den Himmelskörper, also diese, mit diesem drehenden Himmelskörper. Denn zwar bleiben die Planeten, aber diese Umdrehungen nicht. Weil diese Umdrehung ist natürlich, nachdem ein Jahr zu Ende ist, ist die Umdrehung ist gelaufen. Die bleibt nicht irgendwie stehen. Ne? Deshalb wird in der Nachtzeit wird das Argument etwas anders aufgebaut. Dann sagt man, nehmen wir mal an, also dann wird das in Form eines Gedankenarguments gebracht, nehmen wir mal an, es gibt jemanden, der jedes Jahr einen Stein auf einen Haufen legt. Also jedes Jahr, wenn so die Sonne eine Umdrehung gemacht hat, legt er einen Stein auf den Haufen. Dann wird quasi das, was verschwindet, nachdem die Umdrehung weg ist, wird dann versilbert in diesem Stein, der draufgelegt. Und nach dem zweiten Jahr wieder einen zweiten Stein draufgelegt. Und so würde bei ein Universum, das unendlich ist, aparte Ante, diesen Steinhaufen, einen unendlichen Steinhaufen sein müssen, weil er jedes Jahr einen Stein da drauf gelegt hatte. So wie die Versprechen der Banker. Die sagen auch, wenn sie jeden Monat 10 Euro auf das Konto, dann wird das nachher ganz groß sein. Und da können Sie jetzt antworten, ja, wenn das Universum unendlich wäre. Sagt er, ja, das ist unendlich, das Universum. Okay. Bevor wir uns diesen Text anschauen, muss ich noch kurz etwas sagen über das Konzept des Unendlichen. Also in der aristotelischen Tradition spricht man über zwei Typen von unendlich. Aktuell unendlich und potenziell unendlich. Und was als eine Unmöglichkeit gesehen wird, ist etwas, was aktuell unendlich ist, tatsächlich unendlich. Potenziell unendlich dagegen ist etwas, das die Möglichkeit hat, sei es immer wieder eine Addition zu erfahren, wie bei einer Zahlenreihe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese Reihe ist nicht abgeschlossen. Ich kann immer wieder eine 1 hinzufügen, wodurch die Zahl wächst. Oder unendlich teilbar. Ich kann eine Linie durch die Mitte teilen und dieses eine Teil wieder durch die Mitte teilen, diese Mitte wieder durch die Mitte teilen. Und so kann ich bis ins Unendliche weitergehen. Dieses potenzielle Unendliche ist in keiner Weise ein reelles Unendliche, weil natürlich diese Linie eine endliche Linie ist. Dieses Teilen ist etwas, was nur auf der konzeptuellen Ebene stattfindet. Ich kann quasi konzeptuell das Ding immer weiter durchteilen. Aber weil ich ja nicht unendlich bin, höre ich mal beim, sagen wir mal, 3 Millionsten Mal, höre ich mal auf. Ist also immer endlich. Aber man möchte da zum Ausdruck bringen, dass also gewisse Entitäten die Möglichkeit haben, immer weiter konzeptuell geteilt zu werden. Und es gibt ja, das kennen Sie wohl, ein ganz berühmtes Beispiel, nämlich Zenos Paradox von Achilles und die Schildkröte, das genau also seine Kraft entleiht an der Vermischung zwischen potenziell unendlich und aktuell unendlich. Weil es ist so, den Begriffen nach, sagen wir mal so, für potenziell unendlich, den Begriffen nach kann ich eine Linie unendlich teilen. Ich kann eine Linie nehmen von, sagen wir mal, 2 Zentimeter. Ich kann die teilen. Habe ich eine Linie 2 von 1 Zentimeter. Ich nehme diese von 1 Zentimeter. Kann ich wieder teilen. Habe ich 2 von 1/2 Zentimeter. Und so kann ich immer weitergehen. Das ist also etwas, ich sage immer, was Sie da angeben, ist eine gewisse Funktion, wie ich mit dieser Linie umgehen muss. Aber wo sie auch stecken bleiben, die Linie ist selbst immer eine endliche Linie. Und auch die Anzahl von Teilungen, die sie gemacht haben, ist immer eine endliche Anzahl. Deshalb kann man dieses Potenziell Unendliche eigentlich nur immer in einer Funktion ausdrücken. Das heißt, y ist x teilen durch 2. Also nehmen Sie diese Linie, welches Stück von der Linie auch, teilen Sie es durch 2. Das können Sie immer tun. Und bei diesem Paradox der Schildkröte und Achilles, Sie wissen, das ging ja so, dass die Schildkröte sagte, Achilles, ich bin nur eine arme kleine Schildkröte, aber ich glaube, dass ich schneller rennen kann als du. Und dann sagte Achilles, das werden wir da mal versuchen. Sagte die Schildkröte, okay, dann machen wir mal einen Wettkampf, aber ich, arme kleine Schildkröte, gebe mir 1 Meter Vorsprung. Und der Achilles sagte, Schildkröte, 1 Meter kriegst du von mir. Und dann kam ein Freund von Achilles, ich erzähle das jetzt mal ein bisschen in meiner Version, der sagte zu den Achilles, ui, ich hätte nie gemacht, was du jetzt gemacht hast, weil du kriegst die Schildkröte nie eingeholt. Der Achilles, wieso das? Du, ich werde das mal kurz explizieren, weil du bist doch mit mir einer Meinung, dass du erstmal 1/2 Meter laufen musst. Ja, okay, gut. Und nachdem du diesen 1/2 Meter gelaufen hast, die Strecke, die dann noch bleibt, die musst du auch erstmal halb gehen. Ne? Ja, gut, ja. Und die Strecke, die dann kommt, die musst du auch mal erst halb gehen. Ne? Ja. Also, siehst du, du wirst nie den Endpunkt erreichen, weil du immer die Strecke, die du noch tun kannst, teilen kannst und du erstmal die erste Hälfte gehen musst. Also, der Achilles hat dann die Sache nicht mehr weiter angenommen. Er hat zu der Schildkröte gesagt, du hast recht, ich krieg dich nicht überholt. Aber er hatte nicht eingesehen, dass diese unendliche Teilung eher auf der konzeptuellen Ebene stattfindet, aber nichts über den reellen Gegenstand selbst sagt, der natürlich immer endlich bleibt. Aber das heißt, Er ist eigentlich so wie Parmenides vorgegangen und hätte er wie Sokrates, wie Aristoteles gehandelt, dann hätte er einfach den einen Fuß vor dem anderen gesetzt und über die Schildkröte hingegangen. Ja? Sie sehen hier, dass das Unendliche als etwas Unendliches, also nur als Konzept, nicht in der Wirklichkeit existieren kann. Weil wenn man es in der Wirklichkeit hineinplatziert, dann entsteht der Paradox von Achilles und die Schildkröte. Okay, jetzt schauen wir mal die Kritik von Simplicius, die von so etwas ausgeht. Bitte. Ja. Und was wollen Sie damit sagen? Dass er also die Schildkröte nie überholt kriegt? Aber ich habe nicht gesagt, dass das Konzept des Unendlichen nicht funktioniert. Ich habe nur gesagt, also dass man aufpassen muss, auf welchen Gegenständen man es anwendet. Und dass die also wenn wir über wenn wir über die Unendlichkeit einer Zahlenreihe sprechen, dass wir eigentlich sprechen über etwas, wie wir konzeptuell mit Zahlen umgehen können. Weil das heißt, dass eigentlich bedeutet das eine unendliche Reihe, dass du sagst, gebe mir jedwelche Zahl, ich kann immer eine Zahl nehmen, die größer ist. Aber diese Zahl braucht faktisch nicht gegeben zu sein. Ich meine, die Reihe bleibt unendlich, auch wenn einer jetzt nun mal nicht eine Zahl nennt. Und umgekehrt, welche Zahl du auch nennst, sie ist immer eine begrenzte Zahl. Ja? Ich wollte nur mal klar machen, wo eigentlich der Gegenstand ist, diese Überlegungen über das Unendliche. Und wenn du von einer unendlichen Anzahl von Gegenständen sprichst, dass du eigentlich sprichst über die Gegenstände, wie wir die in unserem Denken speichern, als dass es irgendwo in einem Karton unendlich viele Gegenstände liegen. Das heißt, wenn es keinen Menschen gibt, gibt es auch kein Konzept von Unendliches. Ja? Okay. Jetzt schauen wir uns mal die Kritik von Simplicius an, der argumentieren würde, nein, diese Argumente, wie Philoponus sie gibt, die sind nicht stichhaltig, weil wir ja eigentlich mit unabhängigen Entitäten zu tun haben, die quasi nur in dem Denken addiert werden. For how could what is not existent nor persist increase or receive some addition? Weil der eine Mensch stirbt und dann kommt der andere. So we should not say that the monadic number is increased, since this has its being only in conception. Also wenn du dann sagst, ja, aber die Zahl wächst, das ist eigentlich nur in der Vorstellung. Die Menschen, die mit dieser Zahl also angedeutet werden, die sind ja schon längst weg. Nor that of man or of change or of time or in general of things that come to be and cease to be. Das ist, was ich gesagt habe. Wir sind hier im Bereich der Physik und da entsteht und vergeht alles. Und sagt der liebe Philoponus, das hättest du sehen müssen. For their numbers have their being in the ceasing to be of the earlier. Das heißt, es entsteht immer etwas, nachdem das andere nicht mehr da ist. The earlier ones do not persist, so that those that come next can be added to them and the initial number be increased. Also ein Mensch, geht er weg, kommt der zweite, geht er weg, kommt der dritte. But this increase could only occur in the case of the addition of cut-off segments of magnitudes, also wenn du eine Linie nimmst und du klebst immer ein Stück dahin zu, sometimes regarded as magnitudes, sometimes as units, and thus sometimes being increased without limit, das ist dieses Unendliche, as a magnitude, sometimes as a number. This means that the actual never achieves limitlessness, weil du immer also mit endlichen Units argumentierst, whether it be a magnitude or a number. But the capacity to proceed continually without limit is present potentially. Er möchte also sagen, dieses Unendliche findest du nur auf der Ebene der Funktion, dass etwas angehängt werden kann, was selbst aber immer wieder endlich ist. Because of the potentiality and the limitlessness of the matter present in them. And it is because of the matter that process without limit also occurs in the addition of n-mattered numbers. Das heißt, konkrete Sachen, n-mattered numbers, konkrete Dinge, die gezählt werden können. Okay. Ich will jetzt, zu einem anderen Typ von Argumenten übergehen. Ich leite das noch kurz ein und dann stoppe ich, weil es Zeit ist. Nämlich ein fundamentaleres ein fundamentaler Bereich, wo es geht um das Begründen. Und das habe ich ja in der vorigen Vorlesung schon angesprochen. Da müssen Sie, also wenn man sagt, dass die Welt aus dem Nichts entstanden ist, dann sagt man also, es gibt keinen Grund für die Entstehung der Welt. Und man sagt ja aus dem Nichts. Bei solchen Argumenten müssen Sie immer gut wissen, es gibt zwei Typen von Begründungen. Es gibt eine reelle Begründung, wenn ich quasi die physische Ursache nenne für etwas. Und es gibt eine begriffliche Begründung. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, das erste Prinzip ist ungeteilt, wie Aristoteles sagt, der unbewegte Beweger ist ungeteilt und er hat gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass er erkennt. Und jetzt könnte ich fragen, wie verhalten sich jetzt das Sein, dieses ungeteilte erste Prinzip, zu dem Erkennen dieses ersten Prinzips? Und ob zwar die Sein und Erkennen in diesem ersten Prinzip, weil es ungeteilt ist, der Sache nach identisch sind, kann ich dennoch sagen, dass wenn dieses erste Prinzip nicht ist, es auch kein Erkennen hat. Und so kann ich sagen, dass begrifflich das Sein als das mehr allgemeine Konzept dem Erkennen als ein besonderes Konzept vorgeordnet ist. Ja? Wie ich auch sagen kann, Sie sind ein Lebewesen mit Vernunft, also Mensch ist Lebewesen mit Vernunft. Das heißt nicht, dass es in den Menschen erstmal Lebewesen gibt und dann Vernunft und dann kommen dann Menschen raus. Aber konzeptuell kann ich über den Menschen erstmal als Lebewesen denken und dann als Mensch, also Lebewesen mit Vernunft. Das sind also Begründungen, die nur etwas sagen über die Art und Weise, wie ich mir eine Sache konzeptuell zurechtlege. Also Lebewesen ist nicht ein reeller Grund für das Menschsein, als ob sie irgendwie ein Lebewesen-Ursache in sich haben, die ihnen auf einmal zu einem Lebewesen mit Vernunft machen. Ja, das ist also auf der konzeptuellen Ebene. Aber ihre Eltern waren die physische Ursache von ihrem Menschsein. Ja? Und so müssen Sie bei dieser Problematik immer gut unterscheiden, also wenn die Frage gestellt wird, hat die Welt einen Anfang oder nicht, dass es natürlich trivial ist, zu sagen, das kann man nicht annehmen, weil dann gibt es nichts Reelles, woraus die Welt entstanden ist. Ja, das willst du aber gerade sagen. Ja? Es kann aber sein, dass du konzeptuelle Gründe hast, um anzunehmen, dass die Welt aus dem Nichts entstanden ist. Wenn du nämlich hervorheben willst, die Welt hat nichts aus sich. Es gibt im Universum nichts, das sich selbst begründet. Dann könnte man sagen, die Welt ist aus dem Nichts entstanden. Denkt man drüber nach. Wir werden das in die nächste Woche wieder aufgreifen. Danke.